Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer niegelnagelneuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade, um über das Leben und die Arbeit drumherum zu sprechen. Und diese Woche zu Gast war Ruth Bosch, die heute in diesem Moment aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme bzw. zum Zeitpunkt der Anmoderation als Art Director bei Massive Miniteam arbeitet, ein Studio aus Berlin, das kleinere eigene Spiele entwickelt, aber auch schon einige Spiele für verschiedene Plattformen als Auftragsarbeiten portiert hat, darunter zum Beispiel Minutes of Island, das hier auch schon im Podcast mal angesprochen und besprochen wurde. Und warum betone ich jetzt so sehr zum Zeitpunkt der Anmoderation und zur Aufnahme? Ehrlich gesagt, erstens weiß ich es nicht, jetzt aber, wenn ich mich hinterfrage, weiß ich es doch, denn ich komme frisch aus dem Gespräch mit Ruth heraus und nehme jetzt im Nachhinein diese Anmoderation auf. Und wenn mir eines aufgefallen ist in diesem wirklich schönen und interessanten Gespräch mit Ruth, dann, dass ihr Leben voller Überraschungen und Weggabelungen und interessanter Scheidewege steckt. Denn Ruth hat schon eine ganze Menge in ihrem Leben erlebt, gemacht und ausprobiert. Sie kommt ursprünglich aus, ich glaube, ich sag's gar nicht, weil für mich war das im Podcast eine Überraschung. Ich glaube, ich sage es nicht. So, konnte ich mich rechtzeitig noch bremsen? Nee, sage ich nicht. Das bleibt ein Geheimnis bis zu dem Punkt, wenn wir es im Podcast ansprechen. Sie hat aber unter anderem gearbeitet in Australien, in den Niederlanden und auch an einigen anderen Orten. Und wie all das irgendwie zusammen in eine Biografie passt, darüber haben wir gesprochen. Wir haben aber auch, wie es so üblich ist für diesen Okay Cool trifft Podcast hier, die ein oder andere, ich sag mal, Tangente mitgenommen. Wir haben gesprochen über den Wert des Spazierengehens, dass wir beide da so rausziehen, wie unsere optimalen Arbeitsbedingungen oder vielmehr Arbeitsumfelder aussehen und. Es war ein wirklich ganz interessantes Gespräch, erneut mit einem Menschen, den ich vor meiner Aufnahme wirklich überhaupt nicht kannte. Der ein oder andere Tweet ist zwischen uns schon hin und her geflogen und da hatte ich schon die Vermutung, das ist ein sympathischer Mensch. Stellte sie heraus, ich hatte recht, aber mehr wusste ich von Ruth nicht und all das haben wir jetzt in diesem Podcast, in diesem Gespräch gemeinsam herausgefunden und es war wirklich eine große Freude. Ich hoffe, diese große Freude kann ich an euch da draußen weitergeben in der kommenden eine Stunde und noch etwas mehr, denn die Aufnahme hat sich in den Überlängenbereich bewegt, aber das ist auch ganz egal, weil das ist vollkommen berechtigt und gut gewesen. An der Stelle noch ein kleiner Hinweis, weil es inhaltlich jetzt gerade so gut passt, apropos Überlänge. Wenn ihr denkt, Mensch, wir hören hier oder ich höre hier jede Okay Cool trifft Folge und ich brauche mehr, ich möchte mehr von Dom und anderen Gästen hören und alle Okay Cool trifft Folgen sind schon durchgehört, dann möchte ich an dieser Stelle hinweisen auf Steady, die Crowdfunding-Plattform, wo ihr Okay Cool finanziell unterstützen könnt. Für knapp 5 Euro im Monat bekommt ihr jeden Freitag besondere extra Podcast-Formate rund um Spiele und Spielkultur, in denen ich mich allesamt ein bisschen bemühe, neue Perspektiven und Ansätze zu Gaming-Themen anzubieten mit Gästen, die man vielleicht auch nicht ständig hört. Ich finde, da sind einige tolle Sachen dabei. Ich bin aber auch nicht neutral, deswegen weiß ich nicht, ob man darauf viel geben kann. Ich hoffe aber, die 500 plus Leute, die das schon gemacht haben, Okay Cool finanziell unterstützen dort, dass die mich nicht anlügen, wenn sie sagen, Mensch, Dom, tolles Programm. So, also, der Hinweis ist gesetzt. Den Weg zu Steady findet ihr in der Folgenbeschreibung. Jetzt zurück zum Gespräch zwischen Ruth Bosch und mir. Ich weiß nicht, ist das jetzt hier eine ungewohnte Umgebung für dich hier mit Interview und Podcast und Gespräch und Mikro und all dem oder ist das Daily Business?
Es ist nicht Daily Business, aber es ist auch nicht das erste Mal. Ich war auch schon mal im Radio, das war auch total cool. Aber noch nicht, also nie in so einer, sag ich mal, Home Edition, wo ich so mit komischem Setup dagegen drum. Ich habe auch so eine Sache, ich setze mich manchmal um und man hört halt den Boden dann knarzen. Ich hoffe, dass man das nicht merkt.
Ja. No. Aber okay, das würde ich noch kategorisieren als gemütliche Geräusche, wenn so ein, ist das ein Altbau, in dem du dich gerade befindest? Mhm. Ach, genau. Wirklich? Ein Altbau in Berlin auch noch, wenn ich richtig informiert bin?
Korrekt, genau.
Wahnsinn. ich stelle mir das jetzt sehr schön vor. Plus dann noch dein so ein bisschen kreativ zusammengebastelter Schreibtisch. Kannst du mal beschreiben, ich bin jetzt zu neugierig, kannst du mal beschreiben, wie sieht das Setup jetzt aus? Ich habe sehr viel, wie gesagt, Rumpeln gehört und so ein bisschen kreatives Durcheinander. Wie sieht's jetzt wirklich aus?
Also es ist in and of itself ist das so eine eigene Geschichte, weil ich halt unendlich Glück hatte mit der Wohnung, weil ich sozusagen auserwählt wurde von random strangers, die mich toll fanden, weil ich sie leicht bestochen hatte mit gutem Kräuterlikör und die mir dann so eine ungelistete Wohnung gezeigt hatten und gesagt haben, also wir zeigen dir jetzt auch keinem anderen mehr, wir haben gedacht, dass du da am besten hinpasst, gefällt sie dir, möchtest du sie nicht so, oh mein Gott. Ja, schon. Monatelang gesucht. Und die Wohnung wurde halt unschön vom Voruntermieter hinterlassen. Und dann war das so ein extrem heftiges Projekt, auch sehr kostenspielig, das irgendwie wieder halbwegs aufzuräumen. Und
ach, du liebe Zeit.
Und das Ding ist halt, dass hier noch ein paar Möbel rumstehen, die mir nicht gehören, wo ich aber so mehr oder weniger Semi-Erlaubnis brauche, die so ein bisschen loszuwerden, weil nicht ganz klar ist, wie... Weil die Hauptmieter nicht wissen, nicht gewohnt sind, wenn da, dass da jetzt jemand längerfristig drin ist und die dann immer nicht wissen, oh, hat die nächste Person dann ein Bett oder so oder was?
Ja, klar, ja.
Und deswegen ist es so, dass ich halt noch nicht mal ein Sofa habe. Ich habe gerade auf Kleinanzeigen eins gefunden. Voll schön. aber ich sitze halt gerade auf so einer Yogamatte, genau. In diesem Wohnzimmer, genau, und weil ich auch keinen Wohnzimmertisch habe noch, das ist halt noch relativ recent.
Ja.
Genau, deswegen ist alles so ein bisschen zusammengebastelt und deshalb habe ich keinen fancy Setup. So, aber das ist so die Situation. Ich bin auf so einer Decke auf der Übermatte auf dem Boden, auf der ich mich sonst immer so dehne und Workouts mache. Und ab nächster Woche habe ich dann auf dem Sofa.
Wundervoll. Ich gratuliere dafür jetzt schon. Ich kann dafür von umso mehr Möbeln berichten. Die, die dir fehlen, habe ich bei mir stehen. Ich neige so ein bisschen zur Krusch-Einrichtung. Und ich beschreibe jetzt einfach kurz zurück. Ich habe auch einen vollbelegten Schreibtisch, auf dem unter anderem, und deswegen erzähle ich überhaupt davon, ein Kater sitzt. Und dieser Kater, der starrt gerade in Richtung deiner Tonspur, was du so ein bisschen als ein kleines Hallo begreifen kannst. Also ein Hallo von meinem Kater. Samson heißt er. So.
Hallo Samson, schön dich kennenzulernen.
Ich gebe ihm das weiter. Das klingt so, als wärst du, jetzt muss ich nämlich mal meine Notizen hier durchgehen, als wärst du noch gar nicht so lange in dieser Wohnung und vor allem auch in der Stadt selbst. Stimmt das?
Ich habe nie so normale Antworten. Es tut mir voll leid.
Naja, also bitte, freue mich, ich bin gespannt.
Ich habe in Berlin immer so on and off gewohnt und gelebt, und zwar in so allen möglichen Ecken, bei allen möglichen Leuten und in WGs und gecouchsurft und sonst was. Aber weil ich erst vor kurzem aus Amsterdam nach Berlin zurückgezogen bin, musste ich mir halt eine Wohnung suchen und habe dann in dieser Suchphase halt auch zwischengemietet war ich halt so untergebracht, so temporär, hier und da. Und das war so eine Geschichte, einfach weil es mit Berlin natürlich immer super heikel ist und schwer ist, was zu finden. Ich wollte mir jetzt auch was Eigenes suchen und jetzt keine WG oder so. Deswegen war das einfach so eine Art Unterfangen. Das heißt, ich bin hier seit März und war aber halt also super busy mit Arbeit und ganz vielen anderen Dingen. Deswegen hatte ich auch nicht so die Ressourcen, die Zeit für meine Wohnung bisher, außer die absoluten Bare Essentials.
Ja.
Davor war ich genau ein halbes Jahr in Amsterdam, hatte ich da gelebt, und die Jahre davor hatte ich dann immer noch in Berlin verbracht. Das bedeutet, die lange Antwort ist, ich habe in Berlin vielleicht insgesamt vielleicht 3-4 Jahre gelebt, aber es war echt immer so zwischengeschoben zwischen anderen Ländern wie den Niederlanden und Australien.
Ach, jetzt muss ich mal fragen. Ich höre, also ich hoffe, das ist eine Frage, die okay ist, gestellt zu werden. Ich höre da so einen ganz leichten, aber wirklich nur ganz, ganz leichten englischen Akzent raus. Bist du, jetzt ergeben sich plötzlich hier, also jetzt ergeben plötzlich Dinge Sinn in meinem Dokument, die ich mir aufgeschrieben habe. Kommst du ursprünglich aus Australien?
Ich glaube, du bist die zweite Person, die sich das fragt, die mich das fragt. Überhaupt, was ich total interessant finde.
Ja.
Ich verstehe nicht genau warum, aber eigentlich schwätze ich Schwäbisch. Also ich bin aus
Berlin. Ohne Witz. Also ich kann dir nämlich auch sagen, warum ich dachte Australien, weil ein Punkt, zu dem wir später noch kommen, in deiner Biografie dreht sich um eine Gründung, die du vollzogen hast, die im Namen einer australischen Stadt trägt. Und dann dachte ich mir, Detektiv, wie ich bin, aha, Moment mal, vielleicht, und jetzt höre ich noch diese englische Note raus, vielleicht kommt sie aus Australien.
Also einen Teil meines Herzens habe ich selbstverständlich dort gelassen.
Ja.
Ich bin aber aus so einem 4000-Leute-Kuhkaff, aus dem Donautal bei Sigmaringen an der Donau. Und mich haben sie in der Schule gehänselt als Kind, weil ich mit Hochdeutsch aufgewachsen bin.
Nee.
Und ich nicht geschwäbelt habe. Ich habe damals nämlich immer Orangensaft gesagt und Orangensaft und nicht Orangesaft. Und das war halt Grund genug, mich zu hänseln.
Wahnsinn. Genau, nee.
Irgendwann habe ich es dann auch gelernt. Und immer wenn ich, also das fand ich immer am lustigsten, weil ich habe halt überall schon gewohnt, sag ich mal. Und immer dann, wenn ich mal meine Bank oder Versicherung anrufen musste, dann war das so ganz seltene Einblicke zurück in das absolute schwäbische Hinterland, wo sie dann so rangehen, so, was sagen sie denn? Ja, Kreissparkasse Sigmaringen, hier ist die Nicole Schmidt, wie kann ich Ihnen helfen?
Oh, sehr gut.
Und, so. Und ich habe das halt seit Jahren nicht mehr so gehört. So,
Wahnsinn. Wow.
Blast also, from the past.
Also jetzt bin ich gespannt. Also Punkt A, also Station A vielmehr, wir sind hier im schwäbischen Hinterland und Station B, was wir gerade eben gehört haben, die ganzen Stationen, die du so im Nebensatz gesagt hast, Berlin, Amsterdam, Australien, was ist in der Zwischenzeit passiert? Oder lass es mich anders fragen, wie ging das alles mit dir los, dass du in deiner Kindheit, Jugend, wann auch immer gesagt hast, so, diese Welt will ich sehen?
Ich glaube, die meisten Menschen, die vom Land sind und da jetzt nicht mehr sind,
ja,
haben da mit Sicherheit genau dieselbe Stimmung oder Einstellung, die da wäre, dass man irgendwann echt keinen Bock mehr hat auf dieses kleine Dorfleben. Und es war einfach echt furchtbar, glaube ich. Also ich hatte, muss ich zugeben, echt die tollste Kindheit.
Ja.
Unfassbar geil, also richtig schöne Zeiten gehabt. Und aber sobald man dann halt zum Teenager wird und so dann und auf dem Land ist und so 10 Kilometer durch den Wald halt so in so einem Kaff wohnt,
ja,
weg von der Schule und den anderen Kindern, so teilweise sind die so 25 Kilometer entfernt gewesen, man hat halt kaum so eine Busverbindung, Bahn oder so, überhaupt nicht, und man ist halt voll einsam so und es ist halt voll scheiße gewesen.
Ja.
Und genau, aber ich meine, deshalb habe ich mich wohl auch sehr zu einem Nerd entwickelt, auch wenn ich habe mich dazu nicht entschieden, mir war einfach ultra langweilig und mein Vater hatte mir halt manchmal so alte gebrauchte Computer mitgebracht oder er hatte selber so einen Nintendo 64 oder so rumstehen. Und dann bin ich zum total krassen Nerd geworden, auch sehr Otaku, ich habe mir sehr viel so Anime reingezogen und gezeichnet. Und dann auch sehr viel gezockt und so. Und genau, und dann war ich halt irgendwann in der Abiturphase und ich hatte keinen Plan. Also ich war so extrem indifferent.
Ja, ja.
Ich hatte mich schon immer für Medizin und Anatomie und Biologie interessiert. Aber ich dachte damals so, irgendwie habe ich jetzt nicht den Drang, Menschenleben zu retten, wie furchtbar das auch klingt. Ich dachte mir, ich hätte einfach kein Leben, wenn ich so krass an so ein Krankenhaus gekoppelt wäre.
Ja,
ich habe
nicht
gedacht, so, das ist voll stressig, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ohne zu wissen, dass alle anderen Jobs auch furchtbar stressig sind, aber man weitaus weniger verdient, das war irgendwie los. Und dann dachte ich so, oh, keine Ahnung, was ich tun sollte. Und irgendwann war ich so in meinem Zimmer, meine Mutter kommt halt rein mit so einem Zeitungsartikel und sagt so, hey Ruth, guck mal, hier ist so ein Artikel über so eine Hochschule in Darmstadt bei Frankfurt in Hessen und da kann man Videospiele studieren. Wäre das nicht was für dich? Du zockst doch eh den ganzen Tag.
Mega geil.
Und ich in dem Moment halt gerade so am Zocken und guckst so rüber so. und dann dachte ich so, ja, okay, was auch immer. Das war für mich so ein, ja, ich habe eh keine Ahnung, was ich machen sollte und ich wollte halt auch woanders hin. Also das Ding ist, man hat halt auf dem Land wirklich kaum Möglichkeiten.
Ja.
Einige meiner Mitabiturienten haben am Ende nichts aus ihrem Abitur gemacht, weil sie halt ihre Familie nicht verlassen wollten.
Mhm.
Und das ist halt schade so. Oder man wird halt klar Anwalt, Arzt oder so, aber mir war das zu langweilig, weil ich viel zu sehr so ein komischer, edgy Nerd war und ich wollte halt irgendwas Cooles machen, keine Ahnung. Schlimm. Mhm. Und meine Mutter halt wollte mich da auch einfach sehr unterstützen, weil sie selbst auch, sie ist Geigenlehrerin, ausgebildete klassische Geigenlehrerin und ich bin auch ausgebildete klassische Musikerin, klar. Ich habe auch viel in Orchestern mitgespielt, war Konzertmeisterin im Schulorchester.
Und super cool.
Klavier kann ich auch spielen. Also da bin ich halt natürlich so groß geworden. Sehr viel Barock und so. Und aber das war für mich sehr, das war jetzt keine Karriereoption für mich, weil ich wusste, dass das zu toxisch ist. Also es ist zu krass.
Ja. Also,
würde ich nie im Leben aushalten. Und Lehrerin wollte ich jetzt auch nicht werden. Und dann dachte ich halt, okay, ich probiere jetzt diese Videogame-Uni oder was. Und dann musste man da halt diese Eignungsprüfung bestehen, die ich dann auch bestanden habe. Das war dann ganz cool. Und dann bin ich nach Hessen gezogen, wo sie halt Adblock trinken und sowas sagen. Algude. Und das war so eine richtig tolle Zeit. Also ich hatte das Gefühl, alle nerdigen Outcasts aus allen anderen Dörfern oder so haben sich dann plötzlich in dieser Uni zusammengefunden und wir haben so eine unfassbar magische Zeit gehabt zusammen und haben so richtige Freundschaften fürs Leben gefunden. Wahnsinn, echt.
Also erstmal ganz kurz im Nebensatz, wie cool ist es eigentlich, dass du, wenn du von deiner barocken, ich sag mal, Erziehung, also es trifft sich ganz auf den Kopf, aber ich nehme das jetzt einfach mal, wir rennen damit jetzt mal weiter, wenn von der barocken Erzählung erzählst und du einfach mal einen der besten Nachnamen der ganzen Welt hast, weil ich musste sofort in meiner Vorbereitung dran denken, Hieronymus Busch, der berühmte Maler ist jetzt zwar Renaissance, aber das gibt sich ja die Hand mit Barock so ein bisschen. Und von dem, also nicht von dem, aber inspiriert von seiner Arbeit, habe ich ein und zwei und drei Tattoos. Und dann dachte ich mir, was für ein cooler Name schon mal grundsätzlich. Und jetzt auch noch das Hand in Hand mit dem, was du mir gerade von deiner Erziehung und sowas erzählt hast. Also das will ich nur mal ganz kurz in den Raum stellen. Das finde ich toll. Ich weiß nicht, wirst du darauf oft angesprochen, auf diese Parallele, auf den Nachnamen überhaupt? Ist das was, wo du jetzt schon genervt bist?
Nee, ich finde es tatsächlich total toll und ich finde es auch richtig cool, dass du auch Tattoos hast von seiner Kunst. Ich finde sie auch super spannend und mein Lieblings-Tarot-Deck ist von ihm. Nö, das, was ich am Telefon immer sagen muss, ist so dieses, ja, Bosch wie ein Akkuschrauber oder wie eine Waschmaschine halt, weil die Leute es nicht raffen. Also wenn ich denen sagen würde, wie Hieronymus Bosch, ich glaube, dann würde es erstmal würde dauern, ja. Ich sag immer so Waschmaschine, Kühlschrank, das rafft jeder eigentlich ganz in Ordnung.
Ich muss ja mir immer überlegen, wie fange ich eigentlich so ein Gespräch hier an? Es sind jetzt mittlerweile über 100 Folgen und dann, man muss ja irgendwas, mit irgendwas muss man ja beginnen. Und ich hatte hier als allererstes stehen, sprich sie mal auf den Nachnamen an, weil das so ein cooler Nachname ist. Und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, am Ende ist das sowas, worauf sie ständig angesprochen wird und dann ist direkt das Klima in diesem Gespräch schief. Such dir was anderes aus. Und dann habe ich jetzt doch tatsächlich nicht widerstehen können und habe jetzt doch noch nachgedacht und ich bin froh, dass alles in Ordnung ist weiterhin. Das ist schön. Ich wollte eigentlich aber was ganz anderes fragen, nämlich super spannend, Darmstadt, Studium, für was genau hast du dich da nochmal eingeschrieben und mit welchem Schwerpunkt?
ich hatte mich beworben und bin dann auch in den, also der Studiengang heißt Animation und Game. Und unser Campus war in Dieburg. Das hatte ich mir auch ganz anders vorgestellt, sage ich mal so. Also als Kind dachte ich damals noch, wow, wenn ich mal studieren gehe in die Universität, dann sind das so riesige, wie so alte Klostergebäude mit so fetten Eichentüren, so Filmen und so, mega geil. Wow, und das kann es kaum erwarten, so Hogwarts-mäßig irgendwie. Und dann war ich, und dann bin ich nach Dieburg gekommen. Das ist halt so ein altes, altes Telekom-Gebäude, so ein Betonklotz halt mit so angelaufenen Glasgängen, so ein ganz anderes Ambiente, wie ich es mir erhofft hatte. Denn der Mediencampus ist in Dieburg, das ist so ein Kaff, so ein paar Kilometer aus Darmstadt entfernt. Darmstadt ist eine eigentlich sehr schöne Jugendstilstadt. Und Dieburg ist halt so ein Kaff. Daneben, alles, was Dieburg zu bieten hat, ist halt so ein, ich weiß es nicht, so ein Jugendgefängnis und sonst nicht so viel.
Wow.
Vielleicht so ein Schwimmbad für so ein Club. Aber sonst, ich habe keine Ahnung, halt so Felder halt, sonst gar nichts. Aber im Endeffekt war das so cool, dass, wie soll ich sagen, das, was am Ende das so toll gemacht hat, waren wir, die Leute. Ich war mal zu Gast als Sprecherin für die GDC in Neuseeland, NZGDC in Auckland. Und ich weiß noch, damals hatte mich Ben Kenobi durch die Uni geführt und also zu den Räumen, weil die GDC dort stattgefunden hatte. Und ich bin reingelaufen, ich war so geflasht. Ich dachte, oh mein Gott, ist ja so schön, wow. Und ich habe halt zu ihm gesagt so, oh mein Gott. Ich dachte so, ich habe halt gemeint auf Englisch so, die Studenten müssen ja total glücklich sein, in so einer super schönen Uni studieren zu dürfen, oder? Das ist doch total toll. Und dann hatte er halt direkt gesagt, die Studenten kämpfen um die gammeligsten Räume in der Uni. Und ich so, was? Ich habe es überhaupt nicht. Ich wusste, ich hatte keine Ahnung, warum. Und er meinte halt, dass man wohl kreativer ist, wenn man nicht so, ich sag mal, reizgesättigt ist. Oder halt, wenn, weißt du, was ich meine? Wenn halt um dich herum nicht so viel Schönes ist, dann kommt das eher aus dir heraus. Und dann ist das, davon wusste ich gar nicht. Und dann ist mir das so richtig klar geworden, was ich eigentlich für einen Schatz hatte, als wir in diesen sehr kahlen und langweiligen Uniräumen abgegammelt hatten und dort unsere ganzen Projekte gemacht haben und so Regale voller Minute-Noodles hatten. Und es war halt sehr, sehr utilitaristisch so, aber am Ende, was gezählt hat, waren eigentlich so die Menschen und die Freundschaften und dass wir uns bei so krassem Projektstress halt zusammengehockt haben und halt durchgehalten haben. Und wir haben zusammen richtig gut gefeiert. Wir haben einfach so zueinander gefunden. Also ich glaube, diese Zeit in Dieburg war richtig mega toll. Also deswegen, obwohl es dann so eine, weiß ich nicht, so ein gammeliger Campus war am Anfang und auch der Studiengang, ich die ganze Zeit dachte so, ich weiß nicht gar nicht, was ich so richtig lerne, weil meine eigentlichen Skills habe ich mir komplett selbst beigebracht. Also vielleicht mal Akt zeichnen oder so und das war's. Und Matte Painting, aber das mache ich sowieso nicht, das wollte ich auch gar nicht machen. Und der Rest war halt irgendwie so, ja, hier ist ein Thema fürs Semester, ihr könnt euch da jetzt in Gruppen einteilen, wie ihr wollt und entweder eine Animation zumachen oder ein Spiel. Viel Spaß. Okay. Und jede Woche sind wir die Profs, die Stakeholder und tun so, als wären wir eure Geldgeber und ihr müsst uns von euren Updates überzeugen und so weiter. Und das war dann so, dass wir praktisch von Semester zu Semester verschiedene Projekte gemacht haben. Also immer ein Projekt pro Semester und die Bachelorarbeit dann auch. Und dann hatte ich irgendwann den Bachelor und dachte so, scheiße, ich habe irgendwie nur so krass gefeiert und war ansonsten so am Semi-Crunchen und ich weiß gar nicht, was ich gelernt habe, weil man fühlt sich halt so, hätte ich jetzt nicht irgendwie 100.000 Vorlesungen und Klausuren haben sollen, ich verstehe es irgendwie nicht und habe die ganze Zeit FOMO gehabt, und also nicht FOMO, Imposter-Syndrome, sorry.
Ja, ja.
Und dachte dann so, ich fühle mich so unvorbereitet.
Ja.
Bis ich dann im tatsächlichen Arbeitsleben war, vor allem dann in Australien, als es mir dann gedämmert hat, was ich gelernt hatte damals und warum ich darüber auch jetzt so froh bin. Also das, was ich halt effektiv gelernt hatte, war halt, wie man mit Menschen umgeht, in so Teamsituationen, in Stresssituationen, wie man mit Menschen kommuniziert auf verschiedenen Ebenen. Das ist so viel wert, das ist eigentlich alles wert. Und es war sehr, es war wirklich sehr gut zu erkennen, wenn Mitarbeiter so eine Art von Hintergrund nicht hatten und vielleicht eher aus einem, ich sag mal, eher so eine Art Waterfall-Corporate-Bereich kamen und dann ganz andere Verhältnisse gewohnt waren. Also das war richtig interessant zu sehen.
Ich muss noch mal ganz kurz zurückspringen zu dem, was dir da gesagt wurde, und zwar die Umgebung, während du kreativ arbeitest, dass das offenbar, so in dem Gespräch, idealerweise eine minimalistisch eingerichtete Umgebung ist, damit, ne, wie du gesagt hast, die Kreativität und die Inspiration aus dir selbst heraus sprudelt. Ist das eine, ich sag mal, Arbeitsphilosophie oder Kunstphilosophie, die du bis heute dir bewahrt hast, oder gab es dann noch mal Veränderungen, wie du an deine Arbeit herangehst?
Also ich muss sagen, ich hatte davor ja auch nicht davon gehört und deswegen war ich ganz überrascht, als mir das so gesagt wurde. Das heißt, ich hatte eher so diesen Rückblick auf meine Uni und wie das damals aussah und dass es vielleicht uns wahrscheinlich sehr geholfen hat, uns sehr auf uns und auf unsere Ideen zu konzentrieren. Ich muss gerade überlegen, wie ich momentan arbeite. Ich bin eigentlich so drauf. Meine Mutter hat mir mal erzählt, als ich klein war, wenn man so in einem Krabbelalter ist und dann sitzt man in so einem, wie heißt das, so ein Rollwagen mit so einem Sitz
drin.
Ach
ja, 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 genau. Ich so ein rollender Wagen, es heißt bestimmt anders, aber wir alle wissen, Sitzroll, genau. Irgendwie so.
Und dann hat es so einen Tisch, genau. Und dann, also das ist so ein Baby, das hat so einen Strampelsitz mit so Rollen unten und da ist drumherum so ein Tisch. Und das heißt, man kann halt was vor das Baby vorne hinstellen und dann kann das Kind damit spielen. Und die größte Freude hatte ich immer, wenn meine Mom mir halt irgendwas auf diesen Tisch gestellt hat und ich konnte das alles mit einem Rucksack so runterhauen, so bam, Tabula rasa, jedes Mal ich so, nice, jetzt ist alles runter. Ich bin eigentlich, ich glaube, das, was meine Philosophie auch auf der Arbeit ist, ist eigentlich auch die, die ich sehr in meiner Umgebung oder auch in meinem, ja, also in meinem Everyday Life sehr mag. Und zwar ist es so dieses, das ja eigentlich aus dem Scriptwriting kommt. Und zwar dieser Gedanke von jede gute Zeile in einem Script muss sich ihre Existenz verdienen.
Mhm.
Und für mich ist das genauso mit Details, die man bei Visual Designs, bei Characters, bei Props und so weiter, die man dazu zeichnet oder die man oder was man weglässt oder was man eben hervorhebt und so weiter. Also diese Dinge muss man, ich habe immer so diesen Drang oder so diesen, also genau, so diese, ich versuche praktisch immer das, was ich zeichne, so aussagekräftig wie möglich sein zu lassen. Und wenn es nicht genug aussagt, dann verdient es seine Existenz nicht und dann muss es gehen. Dann wird es, also man sagt ja auch dieses, everything that's below a razor gets cut.
Ja.
Und das so bei einem Pitch. Und das ist bei mir so das, und das heißt, wenn ich zu Hause bin oder so und ich mir denke, so was ist das für ein Ding? Brauche ich das? Was erfüllt es für einen Zweck für mich? Und hey, wenn der Zweck ist, mir gefällt es, ich habe Spaß daran, geil, dann darf es bleiben. Und wenn nicht, dann wumm, dann kommt es halt raus. Also dann brauche ich es nicht. Und dann stelle ich es weg oder so. Oder genau, dann denke ich mir so, kann ich das, brauche ich das vielleicht irgendwann mal noch? Oder so, dann stelle ich es vielleicht irgendwo hin, wo ich es nachher nicht putzen muss, wo es nicht staubt. Ich bin da sehr, also ich mag Deko so, aber ich glaube für mich das auch so dieses, es muss halt seinen Platz verdienen oder so seinen Zweck haben. Ja.
Ich finde, das ist ein sehr spannender Ansatz, weil er komplett weit weg ist von dem, wie ich mich kreativ durch mein Leben schlage. Und zwar, ich blicke mich jetzt nochmal um und sehe um mich herum, also ich könnte es nicht zählen, ich sag mal locker, über 50 Gegenstände, die einfach nur an und um meinen Schreibtisch herumstehen. Und das ist vor allem ganz viel Krimskrams, von Duftkerzen über Fotos bis hin zu alten Belegen oder irgendwelchen Büchern. Aber das sind alles nicht Gegenstände, die hier zufällig gelandet sind, weil ich nicht aufräumen kann, sondern die haben alle, wenn ich die angucke, eine Geschichte, die mir sofort dazu einfällt. Das sind Belege von bestimmten Ausflügen, das sind Bücher, die ich mir aus irgendeinem Grund mal gekauft habe, das sind Bilder von Menschen oder Gegenständen, die mir wichtig sind. Und dann habe ich das alles um mich herum und dann, wenn ich arbeite und Texte schreibe oder weiß ich nicht, mir irgendwelche Dinge überlege für die Arbeit, dann merke ich, wie mein Blick immer zu diesen Gegenständen wandert und mich so ein bisschen auftanke an diesen emotionalen Gepäck, was diese Gegenstände mit sich rumtragen. Und dieses Aufgetanke schmeiße ich dann auf mein Dokument. Und das klingt für mich, und deswegen finde ich das so spannend, wie eine komplett andere Herangehensweise als das, was du machst, dass du aus der Leere quasi etwas schöpfst, wofür ich Dinge brauche, um die Leere auszufüllen. Ergibt das Sinn? Ist das sehr konfus gewesen?
Nee, das ergibt total Sinn und das ist auch super schön zu hören. Ich kann dazu sagen, dass ich früher das so ähnlich auch hatte, aber ich bin in meinem Leben so viel umgezogen.
Ja.
Und musste sehr viele Sachen zurücklassen oder neu anschaffen oder sonstiges, dass ich halt das nicht so habe, dass ich halt irgendwie Sachen über lange Jahre hinweg ansammle, weil ich halt immer nicht wirklich lange Jahre irgendwo gewesen bin.
Ich kann dir den Trick verraten, einfach sehr schlecht darin sein, Dinge zurückzulassen. Das hilft. Ich nehme alles mit. Also es fällt mir sehr schwer, Dinge loszulassen. Und deswegen, das geht dann automatisch. Die Umzüge werden immer schlimmer, aber dafür wachsen auch die Gegenstände auf dem Schreibtisch.
Das Cargo, international, wenn man das über so Kuriere machen muss, die dann auf so einem Transportschiff kommen von Australien nach Europa, ist ein bisschen teuer. Deswegen ist es nicht so leicht. Aber was ich aber sagen kann, ist, dass es nicht so ist, dass ich daraus, ich sag mal, Kreativität schöpfe, dass da eine Lehre ist. Oder ich sag mal, eine Art über, ich weiß nicht, Lehre, vielleicht so eine Art Ruhe. Genau, das inspiriert mich nicht, sondern das beruhigt mich. Mich konkret inspiriert, sind einfach sehr viele Sachen, die ich aktiv konsumiere. Also konkret Medien, Filme oder Musik, ganz krass, oder Geschichten. Einfach sehr viele dann so Sachen, die ich mir halt dann wirklich mein Gehirn mitfülle. Und ganz krass auch das Leben in der Stadt und meine Commutes und sehr lange Spaziergänge durch die Stadt und was ich halt so für Menschen sehe. Also dieses Real Life beobachten und was man so für Leute sieht, also das ist für mich, und auch, weiß ich nicht, deren Hunde oder was die anhaben, was für ein Schnitt das ist, aus welchem Jahrhundert das ist oder die Architektur, das ist für mich so wie, also das totales Futter fürs Gehirn, deswegen könnte ich niemals, also jetzt momentan nicht, in einem Dorf leben, wo ich jeden Morgen aufwache und ich kenne jede Ecke in- und auswendig und irgendwie weiß ich, dass immer nur dieselben Leute durch die Gegend laufen. Ich brauche das, glaube ich, sehr, dass ich halt diesen Strangeness, diesen Strange Factor, so dieses Abstruse in Berlin sehen kann oder in anderen größeren Städten, in denen ich gelebt habe. Heute war ich in der Bahn und hatte jemand sein Fahrrad dabei und in dem Getränkehalter war so eine Flasche Riesling und ich dachte so, okay, ist Riesling das neue Radler? Keine Ahnung. Also man denkt sich, man sieht halt so Sachen einfach irgendwie und die sind so, die ziehen einen so voll raus aus den allgemeinen sonstigen, sehr üblichen Gedankengängen und das brauche ich total. Und das fließt dann oft. Ich habe früher in Australien oft so unfassbar tolle Outfits gesehen in den Tramwegen zur Arbeit und habe dann oft, um mich aufzuwärmen, auch vom Gedächtnis aus, also das, woran ich mich noch erinnern konnte, die Leute nochmal skizziert, so als Warm-up. Und das hatte ich mal gemacht gehabt mit einer Frau, die so ein riesen, so ein Kontrabass dabei hatte.
Ja,
und sie hatte neongelbe Haare, so ein Razor Cut, total cool, und so einen riesigen neonpinken plüschen Mantel an und Pierrot-artiges Kleid, schwer zu erklären, sah wahnsinnig cool aus und hatte dann so ein riesen Instrument dabei. Und hatte ich die gesehen und dachte so, krass, und dann bin ich halt zur Arbeit und habe sie schnell gezeichnet und meinem Art Director gezeigt und dachte so, die war voll cool. Irgendwann war ich dann so nach Monaten wieder in derselben Tram natürlich und dann war sie da nochmal und die Tram war super voll. Und dann haben die Leute sich halt so geschaffelt, dass sie irgendwann direkt vor mir stand. Und dann habe ich sie angesprochen, habe gesagt, hey, sorry if this is weird, but I've seen you before and I decided to draw you from memory. Und dann habe ich sie praktisch wie gesagt, dass ich sie mal gezeichnet habe. Und sie hat sich voll gefreut, fand das total krass. Dann habe ich ihr auf meinem Handy halt die Zeichnung gezeigt und sie war voll geflasht. Und dann haben wir uns angefreundet, das war total cool.
Super cool. Habt ihr noch Kontakt oder hat sich das wieder im Sande verlaufen?
Das hat sich im Sande verlaufen, einfach weil Zeitzonen schwierig sind.
Klar, und
sie
klar.
ist eine sehr interessante, experimentelle Künstlerin ist, die sehr abstrakte Kunst macht und sehr viel auch auf Tour ist. Deswegen habe ich sie kaum gesehen, aber das war total cool, diese Verknüpfung, so diese Bekanntschaft mal zu machen. Aber genau, diese Einblicke brauche ich halt sehr, dass ich halt wirklich unterwegs bin, sodass meine Surroundings verlasse und dann zurückkomme mit so einem vollen Kopf.
Ja, da sprichst du quasi in dein Mikrofon. Ach, das ergibt keinen Sinn. Ich wollte irgendwie ein tolles Sprachbild aufmachen, klappt aber nicht. Ist egal, aber da sprichst du mit jemandem, der das nachvollziehen kann. Mir geht's ganz genauso. Ich nehme auch mir sehr gerne, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Gedanken mit wie so ein geschmiertes Brot zum Essen und denke mir dann so, darüber will ich jetzt mal nachdenken, wenn ich dann spaziere. Und dann laufe ich so los und dann innerlich packe ich diesen Gedanken aus und denke mir so, und jetzt wird da richtig mal schön drüber nachgedacht. Und das macht auch wahnsinnig viel Spaß und stellt sie auch als extrem wichtig fürs Wohlbefinden heraus bei mir. Kennst du das auch? Also dieses Gedanken mitnehmen und unterwegs quasi essen?
Das ist total toll. Also das ist doch ein wunderbares Sprachbild.
Ah, dankeschön. Stimmt, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, richtig. Dankeschön, danke.
Ich glaube, das ist etwas, was ich auch sehr mache. Mir praktisch die Situation sehr vor Augen bringe wieder. Also das ist für mich sehr visuell, glaube ich.
Ja,
also
bei mir
auch. Es ist
dann
weniger so, genau, dass es zu einer Metapher wird, wie eine Art geschmiertes Brot, obwohl das sehr toll klingt, sondern mehr so, ich bin in Gedanken mit den Augen. Also ich sehe genau das, was ich gesehen hatte, als man mir das gesagt hat. Und ich bin in dieser Szene sozusagen, in diesem Moment. Und denke dann sehr über diese Gespräche nach, über die Empfindungen der Leute nach, was wohl gefühlt wurde, eventuell, als die Sachen ausgesprochen wurden und um mir ein besseres Bild machen zu können von der Person.
Du, da muss ich dich jetzt, habe ich dich unterbrochen? Ich wollte jetzt muss ich dich, es war schon, es klingt fast schon enttäuscht, Entschuldigung. Jetzt muss ich dich nämlich nochmal fragen, weil das ist doch, also wir reden gleich weiter über Australien, weil auch da habe ich mir schon eine Notiz gemacht, auch da habe ich Fragen, aber vorher kurz dazu, weil ich treffe selten Leute tatsächlich, oder ich frage sie einfach nicht oft genug, die auch so visuell unterwegs sind wie ich, also die ganzen Gedanken immer visualisieren und die Szenen vor sich sehen. Und jetzt habe ich nämlich mal eine Frage an dich. Stelle ich jetzt vor allem aus persönlichem Eigeninteresse, aber ich muss es fragen. Und zwar, hast du auch manchmal, oder ich lasse mich anders anfangen, jeder Mensch hat ja auch Ängste und Sorgen, Befürchtungen oder hört von Geschichten, wo die Person selbst gar nicht dabei war, aber man bekommt Dinge erzählt, die einen irgendwie emotional berühren. So. Und was ich habe, leider, und das ist was, worunter ich mehr leide, als davon profitiere, ich stelle mir das halt auch leider visuell vor, als wäre es schon passiert oder als wäre ich dabei gewesen. Das heißt, Befürchtungen, Ängste, weiß ich nicht, Momente der Eifersucht oder sowas, stelle ich mir die Szenen dazu vor, obwohl die entweder nie stattgefunden haben oder ich gar nicht dabei war. Und ich muss dir sagen, sich das vorzustellen visuell ist ziemlich belastend, weil der Kopf meiner zumindest dann irgendwann denkt, naja, wenn du dir das vorstellst, dann wird das ja wohl auch passiert sein schon. Und damit habe ich momentan so ein bisschen Probleme. Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, kennst du das Phänomen auch? Wie gehst du damit um?
Ich kann mir vorstellen, dass das auf neuronaler Ebene ja nicht sehr unweit ist von der tatsächlichen, also naja.
Ja.
Es ist schon weit genug entfernt, aber ich glaube, wenn die Empfindungsintensität so stark ist, kann ich mir vorstellen, dass die Chemikalien ja sehr hoch sind. Mhm. Das heißt, das verstehe ich total. Ich kann dazu sagen, mein Mondzeichen ist Krebs.
Und das sagt mir leider nichts, das musst du mir erklären. Ach
so. Das bedeutet, ich bin auch sehr gefühlsnah und ich bin auch nah am Wasser gebaut. Ich bin extremst emotional und so eine, weiß ich nicht, tiefgründige Tante eigentlich. Aber das heißt, ja, ich habe das auch sehr. Ich bin unfassbar empathisch, habe mich aber deshalb sehr, also ich habe mir sehr solide Mauern aufgebaut, also so um das so auszudrücken. Ich hab gelernt, mich hart zu distanzieren. Ja. Also wenn ich an ein Musikstück denke, das mich sehr berührt und ich höre es gar nicht. Ich denke daran. Also ich habe das nur diesen Gedanken, die Erinnerung an ein Stück und ich kann halt anfangen zu weinen.
Ja, also, Tito. Gar kein Problem.
Sofort. Oder ich denke an meine Oma, wie sie immer weint, jedes Mal, wenn wir nach einem Telefonanruf auflegen, so ja. Dieses Tschüss, hab dich lieb und sie muss jedes Mal, fängt sie an zu heulen. Und wenn ich daran denke, kann ich auch sehr schnell, also das ist für mich schon so. Und wenn mir Leute, die, ich sag mal, ihre emotionalen Empfindungen so nahe bringen, dann fühle ich die auch mit, wenn ich das zulasse. Habe aber extrem, ich glaube, ich bin vielleicht auch aus vielen Gründen so ein bisschen jaded, ein bisschen abgestumpft, habe aber so ein bisschen praktisch gelernt, mich so aus Eigenschutz zu distanzieren. Und deswegen bin ich mir, also das funktioniert für mich sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie sich das entwickelt hat, aber ich glaube, das war aus vielerlei, sage ich mal, man geht ja durchs Leben und man erlebt sehr viel. Und irgendwann muss man sich halt auch schützen können. Und da habe ich, glaube ich, musste ich ein bisschen durchs Feuer gehen.
Ja, also da, um diese Tangente abzuschließen, ich glaube, das habe ich irgendwie bisher nicht auf die Reihe bekommen. Also ich weiß nicht, wie alt du bist, ich bin 32, man sollte meinen, es wäre jetzt mal an der Zeit gewesen, sowas zu lernen wie Distanz und Mauern aufbauen, aber nein, ich laufe durchs Leben wie eine offene Wunde, Menschen kommen an mir vorbei, kratzen wieder ein bisschen Schorf weg und es blutet direkt wieder und ich sage, naja, schade, ich krieg's einfach nicht hin, gut. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt, dass ich dieses Distanzieren nicht so richtig hinkriege. Ich laufe einfach weinend und lachend weiter. Und das ist ein bisschen doof. Und da, auch wenn du jetzt mit abgestumpften, negativ konnotiertes Wort mitbenutzt hast, da beneide ich dich einfach ein bisschen drum. Das ist auch eine Fähigkeit.
Was damit einhergeht, ist auch eine Art Selbsterkenntnis und eine Art Selbstrespekt. Zu lernen, sich selbst so zu behandeln, als wäre man sein bester Freund, ist, glaube ich, essentiell, weil man sich dann auch vielleicht hilft, das kann vielleicht auch, sag ich mal, empfindsameren Menschen wie dir und mir sehr helfen, sich das auch ein bisschen vor Auge zu führen, so diese Situation von, wenn das jetzt meinem besten Freund oder meiner besten Freundin passieren würde, wäre das okay für mich? Würde ich das zulassen? Würde ich das meinem besten Freund oder meiner besten Freundin so, würde ich das denen wünschen? Auf gar keinen Fall, nie im Leben. Oder vielleicht, das ist vielleicht nicht ideal, aber es ist vielleicht notwendig, damit man irgendwie, also sowas wie, genau, selbst wenn es um so gesunde Lebensentscheidungen geht, die vielleicht nicht Spaß machen, aber wichtig sind und solche Sachen. Wenn man halt lernt, sich selbst so zu behandeln, als wäre man sein engster, nächster Freund und so eine Art Selbstrespekt in sich heranwachsen lässt, so einen gesunden, dann kann man vielleicht auch leichter erkennen, wann so Grenzen erreicht sind mit bestimmten, weiß ich nicht, Dingen, die einem vielleicht zu nahe kommen, wo man halt denkt so, wow, das ist mir meine Zeit nicht wert, wow, das ist mir mein Stress gerade nicht wert, das ist doch schlimmer, also ich muss mich darüber jetzt nicht, ich finde manchmal irgendwann, also ich glaube, ich habe sehr bemerkt, vielleicht ja auch durch den Verlust von sehr viel Energie, die halt durch sehr viel Sorge und Drama und so weiter draufgegangen ist in der Vergangenheit für mich, gemerkt, dass das sich nicht lohnt. Und dass ich dann halt irgendwann angefangen habe zu erkennen, okay, oder halt, also da diesen Blick drauf zu haben, so dieses, sind diese Dinge denn überhaupt in meiner Kontrolle? Kann ich die denn beeinflussen? Oder habe ich da eine Auswirkung drauf? Ja oder nein? Oder wenn ja, inwiefern? Kann ich denn insofern mein Bestes geben? Ja, okay. Kann ich da drauf stolz sein? Okay, ja, gut. Sollte ich mich aus eigener Sicherheit, sage ich mal, mich von dem Rest so gut wie möglich auf eine gesunde Art und Weise distanzieren? Wahrscheinlich schon.
Ja.
Und das ist sowas, genau, ich glaube, mit viel Trauma kommt doch viel. Oh Gott.
Ich fühle mich immer verstanden. Es ist einfach großartig. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Es ist sowieso ein guter Gedanke, den man immer im Hinterkopf behalten sollte. Dieses, ist das überhaupt eine Situation, an der ich irgendwas verändern kann? Und wenn nein, dann am besten langsam weitergehen. Ne? Also wir sind ja hier quasi in einem Museum des Lebens. Es gibt mehr als nur ein Exponat. Wenn das eine einfach dann durch ist, zum nächsten einfach. Es sind noch mehr Dinge zu sehen in diesem Gebäude. Schön. Also, vielen Dank für die Tangente. Das hat mir jetzt schon wieder weitergeholfen und vielleicht den Leuten da draußen auch. Das war jetzt spannend. So.
Was mir aber wichtig ist zu sagen, ja, ganz, ganz wichtig, sorry, ist, dass ich damit aber auf keinen Fall sagen möchte, dass ich halt an allem vorbeigehe und mir meine Freunde egal sind und
ja,
irgendwie nur so. Also auf gar keinen Fall. Also es ist wirklich mehr so eine Art choose your battles wisely. Also darum geht's.
Ja.
Genau. Und jetzt selbstverständlich werde ich dann auch zur Löwin, wenn es um meine Freunde geht oder Menschen, die ich liebe, so, und setze mich dann auch volle Pulle ein oder um Projekte oder sonstige Sachen. Es geht nur darum, dann zu sich nicht komplett zu verausgaben, weil man sonst nicht mehr mitmachen kann auf lange Zeit. Das ist alles, wollte ich nur sagen.
Das kam, glaube ich, genauso rüber, aber es schadet ja nie, das nochmal nachzuschieben. Okay, jetzt reisen wir zurück nach Australien. So, Australien, ich war schon mal dort, Schüleraustausch. Das heißt, ich weiß quasi gar nichts über das Land. Wir waren 4 Wochen dort. Ich war eine Woche, oh Gott, wie hieß das nochmal? Das wäre natürlich geil, weil vielleicht kennst du es. Also ich war eine Woche an so einer australischen Highschool als Schüleraustauschler quasi. Keine Ahnung mehr, wie die hieß. Irgendwas mit Black, aber das bringt wahrscheinlich gar nichts. Und von dort aus, dann 3 Wochen lang sind wir noch durchs Outback geturnt, vom Süden bis in den Norden. Und das ist alles, was ich von dem Land weiß. Und jetzt bin ich neugierig. Was genau, offenbar ein Job, hat dich dorthin verschlagen?
Die Geschichte, wie ich nach Australien gekommen bin, ist so eine total seltsame. Ich glaube auch eine nicht sehr gängige, deswegen.
Okay.
Genau, also ich hatte ja in Darmstadt dann studiert gehabt, hatte dann meinen Bachelor und dachte so, okay. Dann hatte ich nach Jobs gesucht und hatte dann angefangen, für ein kleines Indie-Studio in Berlin zu freelancen. Und danach bin ich, das war so für einen Monat ungefähr. Und dann habe ich festgestellt, scheiße, wenn ich hier so in Dieburg bin und dann so remote Arbeit suche irgendwie, das ist einfach, weil es gab halt nicht genug Studios in diesem Land, ist ja klar. Ich wusste auch nicht, wohin sonst, und das ist in Deutschland nicht so leicht gewesen damals, so ein Zuhause zu finden, irgendwie, was jetzt die Arbeit angeht. Und dann habe ich gedacht, ich ziehe jetzt nach Berlin, weil ich glaube, diese Stadt macht am meisten Sinn für mich. Da hat es einfach sehr viel so kulturelle Variety und also Vielfalt und Leben, und ich war einfach super, super gierig nach solchen Sachen. Ich glaube, so Dorfkinder, die sehr viel Stille mitgekriegt haben, und ich bin halt als Einzelkind groß geworden und war halt oft alleine so. Mhm. Ich hatte einfach Lust auf so ein wildes Leben so, oder halt auf so eine Art, genau diese Eindrücke einfach, und auf dieses Menschen kennenlernen, viel über Menschen lernen und über die Welt lernen und alles Mögliche. Natürlich wollte ich nach Berlin. Und hatte da zwar noch keinen Job, aber ich habe es dann so gemacht, dass ich halt mich, ich habe meinen Koffer gepackt, habe meine ganzen Sachen gepackt und gesagt, ich couchsurfe jetzt bei einem guten Freund von mir. Und das war auch super, das war eine super Zeit. Und bin dann praktisch von dort aus, von der Couch aus, auf Jobsuche gegangen, bis ich dann eine halbe Stelle angenommen hatte bei derselbigen, bei demselbigen Indie-Studio, bei dem ich dann 2D-Graphic UI Design angefangen hatte. Ich wollte diese halbe Stelle, damit ich nebenher auch noch weiter zeichnen kann und andere Sachen machen konnte. Dort habe ich dann gearbeitet, und das Team war super süß, super awesome. Das Problem war, dass mir das Projekt egal war und ich unterfordert war und ich auch keine Seniors im Team hatte, die mir viel zeigen konnten. Ich musste praktisch sehr viel aufräumen, und das war einfach nicht, es war nicht ideal so als ersten Einstieg und dachte so, Und ich wurde dann auch sehr depressiv und es war irgendwie doof und dann habe ich gekündigt und dachte
Wie lange warst du da? Nur so für den Rahmen?
Für ein Jahr ungefähr.
Ja, ein Jahr kann ganz schön lang sein. Ja, okay, danke. Ja.
Genau, so ungefähr ein Jahr. Und habe in der Zeit aber auch die Berliner Games-Szene kennengelernt. Das war richtig schön, also da so richtig ein bisschen Bekanntschaften zu knüpfen und so. Aber dann hatte ich irgendwann gekündigt und dachte so, okay, ich brauche das jetzt, ich muss da raus und jetzt kann ich mich dann besser auf mein Portfolio konzentrieren und danach mache ich einfach irgendwie, also und dann habe ich auch mehr, sage ich mal, Juice, mehr Elan, mich an meine Bewerbung zu setzen, weil ich nach der Arbeit irgendwie so, ich war sehr emotional und auch energielevelmäßig sehr mitgenommen davon. Und dann hatte mich mein alter Mitstudent, also Studienfreund, angeschrieben und gesagt, wow, hier Games Austria hat hier so eine, wie heißt denn das? So eine Aktion praktisch, dass sie praktisch GDC San Francisco Scholarships herausgeben an underrepresented groups, also vor allem auch Frauen. Und er meinte dann zu mir, ja, bewirb dich doch, wäre doch voll geil und du suchst doch eh nach Jobs. Und dann habe ich zu ihm gleich, haha, als ob, ha, ja, sehr witzig, alles klar, ja, cool. Und er hat nicht aufgehört, mich zu nerven. Er so, komm, mach's jetzt. Alles, was du kriegen kannst, ist ein Nein. Alles, was passiert, also wenn du es nicht kriegst, dann ändert sich nichts, oder? Also dann mach's doch. Ich meine, musste da halt so einen Aufsatz schreiben, warum man eligible sei oder warum man das besorgt.
Ja.
Warum sollte es ja klar? Es handelt sich ja um ein 2.500 Dollar teures All-Access-Ticket für die
Konferenz. Ja,
ja. Und dann dachte ich, okay, hör auf, ich schreibe das jetzt. Und dann hatte ich irgendwie so Mitternacht, ein paar Minuten vor der Deadline, irgendwie so eine furchtbare Bewerbung hingeschickt. Und an dem Wochenende, einen Tag danach, ist mir aufgefallen, boah, ich habe die Frage irgendwie blöd beantwortet, habe denen noch eine E-Mail geschrieben, so, nö, ich glaube, das habe ich irgendwie falsch. Hier meine ich eigentlich das, aber es war dann nicht mehr so wichtig. Ich dachte, ich krieg's eh nicht. Und dann noch nach so ein paar Tagen. Und damals, also als, ich weiß nicht, also ich bin auch schon in so einer Zeit gewesen, in der man halt hauptsächlich chattet und textet.
Ja, ja, ja.
Mich hat eigentlich nie jemand angerufen so. Und auf einmal klingelt mein Handy und es ist Mary Beth Aquino von Games Austria. Und sagt so, hi Ruth, und sie meinte halt, wir hätten dich ausgewählt für die GDC dieses Jahr. Hättest du Zeit? Könntest du da zu der Zeit anreisen? Also wärst du available? Und ich am Telefon so, ja, okay. Ich habe es erst gar nicht gerafft, wer ruft mich an, wer ist das? Ist das GDC? Was ist die Scholarship? Und dann bin ich so voll explodiert und es war voll crazy. Und dann dachte ich, okay, alles klar, okay. Ich habe noch ungefähr, sowas war es, 1,5 Monate oder so, hatte ich meine, wie heißt denn das, wo man seine Kündigungsfrist abarbeitet. Und
gibt's da einen Fortschritt? Genau.
Es heißt halt Period Notice, also halt Kündigungsfrist, genau, die man halt so, man muss halt noch so ein paar, genau. Und damit man halt sich, damit sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer so zeitig Ersatz finden können. Und dann hatte ich, in der Zeit, die hatte ich halt noch durchzuarbeiten, aber das hat sich super, also dann direkt danach praktisch war dann auch der Flug zu GDC und so weiter, das hat sich eigentlich super ergeben zeitlich und ich habe es kaum fassen können und ich dachte so, okay, alles klar, ich habe jetzt sonst viel Zeit, um mein Portfolio so richtig aufzupolischen und ich werde mir jetzt diese und jene Firmen raussuchen und auf mein Portfolio so bespoke, also so bestimmte Arbeiten praktisch erstellen für die Firma und das so praktisch so separate Einzelwerke so oder halt so richtige Projekte an die verschiedenen Firmen schicken, so dass wenn ich die dann treffe in San Francisco, dass ich dann sage, hi, ich bin die Ruth und ich hatte euch ja ge-emailt und na und so, können wir da nicht vielleicht mal schwätzen. Das war so die Idee. Und habe mich dann so ins Zeug gelegt und habe mich da so richtig reingestürzt und dann halt hart overscoped. Ich hatte dann so einen richtig heftigen, depressiven Breakdown und das war voll heftig, es ging voll nach hinten los. Alles, was ich gerade so hinbekommen hatte, war mein Portfolio und meine Visitenkarten hatte ich zwar mehr als zeitig fertig, aber DHL hat irgendwie einen Schluck aufgehabt damit, also es war irgendwie, es kam einfach nicht an. Also es war egal, was wir versucht hatten. Ich habe auch überlegt, wer klaut jemand anderes Visitenkarten?
Ja,
ich verstehe es nicht. Was ist das jetzt? Sie wurden einfach nicht geliefert, sodass ich so 3 Uhr morgens mit dem Support von diesen Visitenkartenmachern in den USA nochmal regeln musste, dass man die nochmal neu druckt und dann in San Francisco an mein Hostel liefert.
Ach du liebe
Zeit. Die dann aber erst in der zweiten Hälfte der Woche überhaupt ankommen würden. Und dann dachte ich mir so, okay, immerhin habe ich irgendwas. Und dann war halt wirklich so am Tag vor dem Flug, ich dachte so, scheiße, ich habe gar nichts. Ich habe keine einzige Bewerbung rausgeschickt. Ich habe nicht mal meine Visitenkarten von Tag 1 dabei. Ich habe es voll verschissen. Das war so meine Once-in-a-Lifetime-Chance. Und ich dachte so, okay, alles, was ich jetzt von diesem Trip haben könnte, das Beste, was ich mir erhoffe von diesem Trip, sind neue Freunde zu finden. Also coole neue Bekanntschaften zu machen, mich einfach komplett kreativ vollzusaugen mit diesem Enthusiasmus, mit dieser Kreativität der Menschen und mit den Projekten und wie die so drauf sind und einfach diesen Eindrücken. Ich war davor noch nie in Amerika und dachte so, okay, cool. Ich glaube, das Beste, was mir passieren kann, ist, dass ich neue Game-Dev-Freunde finde und dann komme ich komplett aufgeladen wieder nach Berlin zurück und dann kann ich super easy an meinen Werbungen arbeiten. Okay, alles klar. Und dann bin ich hin und das Schöne ist, also, dass ich halt, ich glaube, ich war einfach super zen, weil ich null Erwartungen an diesen Trip hatte, weil ich es ja eh verkackt hatte. So, ich habe halt gedacht, scheiße, so, hier wird eh nichts draus, deswegen war ich unfassbar gelassen. Und ich hatte so eine tolle Zeit mit so vielen verschiedenen Leuten, die ja richtig Spaß hatten, dann auch mit mir abzuhängen, weil ich halt nicht so drauf war, so dieses, ja, hier ist mein Portfolio und können wir vielleicht drüber reden und ich suche einen Job. So dieses ist manchmal echt anstrengend, wenn halt so, weiß ich nicht, 30.000 Leute ungefähr so drauf sind. Und ich war halt eher so, ja, wollen wir was trinken gehen oder hier, gehen wir mal in das, so ein Eiscafé oder ich weiß nicht, das war dann irgendwie ganz gelassen und es hat richtig Spaß gemacht. Dann habe ich auch super viele Freunde kennengelernt. Und dann an dem Donnerstag, also das war dann die zweite Hälfte der Woche, kam dann so von der Rezeption, ja, hier sind ihre Visitenkarten oder was. Und dann hatte ich die und dachte ich so, oh, voll cool, sind voll schön geworden, ja geil, ich war gerade auf dem Weg zu dem Expo-Floor, wo dann die Spiele ausgestellt werden, nach den ganzen Vorträgen. Und dann dachte ich, nehme ich halt mal so ein bisschen was mit von den Visitenkarten und gehe da mal hin. Und auf dem Expo-Floor hatten halt dieses australische Studio ausgestellt, League of Geeks, hatten dort ihr Spiel Armello ausgestellt, das ich auch schon kannte, weil ich es vor ein paar Jahren auf der Gamescom mal gesehen hatte. Und aber ich habe es nie gespielt. Genau, dann hatte ich dort so ein paar der Entwickler kennengelernt und vor allem auch Ty, den Art Director. Und in dem Moment, also wir hatten kurz geredet und es war ganz süß. Und in dem Moment hat er dann gefragt, ja, do you have any business cards? Und dann so, ja, ich hatte so drei verschiedene, weil die halt immer die Vorderseite war halt dieselbe, aber die hintere hatte ein anderes Kunstmotiv.
Oh, halt was anderes schöne Teil, Idee,
genau.
Ja.
Immer so fancy, genau. Und dann habe ich so gesagt, sie können sich auch gerne eine aussuchen. Und er meinte so, könnte ich vielleicht alle drei haben? Und ich so, okay, alles klar, ja, klar, gerne. Und dann nach so ein paar Stunden, also das war ein richtig süßes Gespräch, ich habe mich voll gefreut und ja, war einfach nur einfach so sehr allgemeiner Chat. Nach ein paar Stunden kriege ich halt einen Tweet von Ty, in dem er mich fragt, ob ich nicht Zeit hätte für ein Gespräch morgen. Und ich gucke halt ich weiß noch, ich stand da mit meinem Handy und halt so, mir sind halt fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Ich dachte so, was geht ab, was ist das? Und am nächsten Morgen saßen die drei Directors von League of Geeks mit mir an dem Tisch und haben mir auf der Stelle eine Position als 2D Artist in Australien.
Wow.
So richtig mit Visum und so. Und ich saß da und habe sofort angenommen. Und innerhalb von 2 Monaten war ich dann in Australien, in Melbourne.
Ja.
Und das war richtig krass. Also die haben mich dann auch gesponsert, das war auch richtig teuer und so. Und es war das war so eine ganz schöne Aktion, aber ich habe mich super gefreut dann so richtig. Also ich kam nach Berlin zurück so, okay, best case scenario ist halt so randomly eingetreten. So dieses, ich war halt auf dem Weg nach San Francisco mit null Erwartungen und komme halt zurück mit einem Job in Australien und dachte so, okay, krass. Und dann bin ich rübergezogen.
Kannst du eigentlich sagen, was ist eigentlich so die Hauptmotivation für deine Arbeit selbst? Was ist eigentlich das, wo du, wenn du frühst aufwachst, dir denkst, okay, dafür lohnt es sich jetzt wieder, die Augen zu öffnen für einen neuen Tag, ab geht's, auf geht's. Was schießt dir da so durch den Kopf? Das würde mich auch mal sehr interessieren.
Für mich es waren auch schon immer die Menschen, mit denen ich arbeite.
Ja.
So sehr ich die Kunst auch liebe und schätze und respektiere und ich es liebe, darüber auch zu faseln ewig, sie ist mir noch nie wichtiger gewesen als die Leute, mit denen ich Zeit verbringe jeden Tag. die Sachen, die zwischen den Tischen passieren, sind einfach die magischsten, die wichtigsten Sachen. Also dieses, wie man sich halt zusammenschweißt, wenn es echt heftig wird, wenn es stressig wird, oder wie man halt zusammenhält oder wie man praktisch Probleme löst zusammen. Das ist für mich einfach, das ist so, das ist das, woran man sich nachher erinnert und nicht an die Kunst oder irgendwie. Also für mich weniger. Für mich sind die Beziehungen zu den Menschen eigentlich das Integralste an der ganzen Sache.
Und, entschuldige, ich wollte dich nie unterbrechen, ja?
Nee, genau, das ist für mich, also das ist wirklich mein Team immer, also die Leute, mit denen ich arbeiten darf, das Talent, das ich um mich herum haben darf und genießen kann und von denen ich lernen kann, das ist für mich einfach so ein Suchtfaktor, da habe ich einfach so Spaß dran, von den Menschen zu lernen und dann auch was geben zu können. Also ich habe so Freude daran, meinem Team Freude zu bringen, wenn ich aushelfen kann oder wenn ich was beitragen kann oder wenn ich motivieren kann oder Probleme lösen kann. Das ist für mich einfach total toll.
Das klingt für mich so, und ich frag dich das gleich, das heißt sofort gleich mit Blutgrätsche korrigierend reinspringen, wenn ich da jetzt Quatsch sage, aber es klingt für mich so, als wären diese 2 Jahre plus Corona für dich keine so einfache Zeit gewesen im Hinblick darauf, dass man ja zumindest eine gewisse Zeit lang ja wirklich kaum Leute sehen durfte, sehen konnte und bis heute ja, das ist immer noch jetzt nicht die einfachste und ungefährlichste Art ist, mit Menschen zu kommunizieren, zusammenzukommen. War das für dich so eine schwierige Zeit, wie ich es mir gerade vorstelle, weil man ja eben nicht mehr so in den Menschenmengen baden konnte? Oder bist du damit gut umgegangen?
Um es brutal ernst auszudrücken, war das, glaube ich, so ziemlich die schlimmste Zeit meines Lebens.
Ja.
Ich bin eine sehr extrovertierte Person. Ja. Ich bin eigentlich die untypischste Artist, die man sich vorstellen kann. Ich habe auch das Gefühl, dass ich das gar nicht bin. Also eigentlich im Herzen brenne ich viel mehr für Schauspiel. Aber ich finde, Schauspiel ist genauso eine Suggerierung, Suggestion, wie auch Kunst nur auf eine andere Art und Weise. Weil man ja den Leuten Emotionen nahe bringt. Und das ist ja auch bei Gesprächen genau dasselbe. Also diese Verbindung zu Menschen ist bei Kunst ja genauso gegeben. Und die Corona-Zeit war für mich richtig ätzend. Also ich war zu der Zeit, ich hatte damals meinen Job gekündigt in Australien und musste dann binnen 60 Tagen das Land verlassen, weil mein Visum beendet war, weil es an meine Arbeit gekoppelt war. Und das heißt, ich musste zurück nach Deutschland und ich hatte Glück, dass mein sehr guter Freund noch seine Wohnung in Berlin hatte, in der ich praktisch Corona überwintern durfte, während er halt in Texas war. Und ich war komplett alleine, auch so richtig so in so einer nicht ausgesuchten Isolation sozusagen. Ich habe richtig Probleme bekommen, so mich wie ein normaler Mensch zu fühlen. Ich hatte auch nicht wirklich Freunde, so viele in Berlin, überhaupt nicht, weil ich halt erst Ende September, Anfang Oktober 2019 aus Australien zurückkam. Dann war ich mir auch gar nicht sicher, ob ich denn bleiben wollte in Berlin. Ich habe mich nicht so richtig reingehangen, weil ich wollte eigentlich nicht zurück. Und dann war ich jetzt hier so und es war irgendwie doof und dann war halt Covid so 2020 und dann habe ich halt festgesteckt und habe halt viel gefreelanced. Meine Gesundheit ist halt rapide gesunken, alles ist sehr gesunken, also ich habe halt irgendwie halt gerade so überlebt. Ich habe mein ganzes Aussehen, mein Aus- und Innen hat ist irgendwie so sehr verkümmert.
Ja.
Und ich bin eigentlich ganz froh, dass es jetzt rum ist. Ich bin auch sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, letztes Jahr im Juli, August, von Berlin nach Amsterdam zu ziehen, weil ich dachte so, scheiße, ich werde hier wahnsinnig. Und in der Zeit hatte ich auch für Guerilla Games gefreelanced mit einem Horizon Forbidden West gearbeitet. Und dann dachte ich so, oh jo, ich habe halt auch niederländische Wurzeln und dachte, vielleicht passe ich da ja hin, ich weiß es nicht. Und ich wollte es halt mal ausprobieren und dann habe ich mich da durch, also Temp Spaces so gearbeitet und hatte dann irgendwann meine WG und es war ganz interessant dort. Hatte dann ab dort aber auch leider nur von zu Hause aus gearbeitet, gefreelanced und so, weil wegen Covid Guerilla Games Leute auch hat sehr von zu Hause aus arbeiten lassen, beziehungsweise sowieso Freelancer. Und das war dann so awkward. Ich habe dann schon mit denen so ein paar Bierchen getrunken, immer in den Bars und so. Amsterdam war da trotzdem sehr leger. so ein bisschen seltsam, so die Regierung damals. Und das war so, ach, naja. Aber mein Alltag war trotzdem super, super einsam. Und das war dann auch so, dass mir aufgefallen ist, dass mir Amsterdam aus bestimmten Gründen, es hat dann doch nicht funktioniert für mich, weshalb ich dann nach Berlin zurückgekommen bin. vor allem auch wegen Schauspiel. Aber genau, also das war dann so, ich war dann eigentlich nur sehr froh, diesen neuen Eindrücke zu haben, weil ich davor noch nie in Amsterdam war und mir das sehr geholfen hat, nicht komplett wahnsinnig zu werden, einfach mal eine neue Stadt zu sehen.
Ja, das klingt so.
Auch wenn mich das meine ganzen Savings gekostet hat.
Ja, das glaube ich. Das klingt aber auch so, als hätte Berlin, ne? Immer wieder kommst du zurück zu dieser Stadt, jetzt oft auch gar nicht so selbst gewählt, aber irgendwie dann doch wieder. Wie fühlst du dich jetzt heute, so mittlerweile Stand Juli 2022, fühlst du dich da gut und wohl?
Nö.
Woran hängt's? Also was ist so, was juckt, was kratzt?
Ich glaube, ich habe immer so ganz, ich glaube, ich bin, wie schon erwähnt, extremst emotional und ich habe dann oft immer so ganz bestimmte Wünsche oder Träume so. Bin sehr passioniert in bestimmte Richtungen hinweg. Ja. Und manchmal finde ich es dann, oder wie soll ich sagen, so dieses Belonging, dieses sich in seiner Arbeit und in seiner Umgebung und in seinen sozialen Kreisen zu Hause zu fühlen, ist was ich lange, lange nicht hatte und manchmal hatte, ganz kurz, und das mir dann wieder entgangen ist, weil ich gehen musste oder weil sich Dinge geändert hatten. Und diese Jagd, diese Suche, so nach diesem, wo gehöre ich denn hin, wo auf diesem Globus stelle ich jetzt meinen Körper hin, wo macht das Sinn, das war für mich schon seit ich halt ein Kind bin eigentlich schon sehr, sehr schwer, weil meine Eltern auch nicht von dort sind, wo ich groß geworden bin.
Ja, ja.
Und es ist schon immer so dieses us versus them war für mich. Und das war sehr anstrengend, weil Leute auf dem Land sehr engstirnig und ausgrenzend sind. Furchtbar halt Dorfleute. So, und das kannte ich einfach schon sehr lange und das ist für mich immer noch der Fall. Irgendwie nicht, dass ich jetzt ausgegrenzt werde, sondern mehr so dieses, wohin gehöre ich eigentlich? Mhm. Weil dieses seine Wurzel praktisch, also so entwurzelt zu sein, ist einfach eins der schlimmsten Dinge, die ich mir vorstellen kann, die ich so mit mir rumtrage seit jeher. Und die Momente, in denen ich mich zu Hause gefühlt habe, das war vor allem so diese kurze Zeit in der Uni, weil ich mich mit den Menschen zu Hause gefühlt habe. Ja. Dieses Zuhausegefühl ist für mich eigentlich gar nicht mehr so an Orte gekoppelt, sondern vielmehr an meine Beziehung mit den Menschen, die mich haben.
Ja.
Und das war für mich immer sehr schwer. Es ist sehr schwer, wenn man eine Mentalität, also wenn man sich eine Mentalität angeeignet hat oder sich Werte angeeignet hat aus einer Kultur, die sich von der Kultur unterscheidet, der man sich gerade aufhält.
Ja, verstehe.
Das heißt, ich kam nach Berlin zurück und ich konnte überhaupt nicht damit klarkommen, wie krass holzig und unhöflich die Leute hier sind, einfach weil Europa halt so ist. Und wie die Leute sich halt ausdrücken teilweise. Das ist einfach, das wird einfach anders gewertet. Also das wird einfach als wichtig und Ehrlichkeit wird einfach hoch angesehen und wird wirklich, also ernst genommen. Und das ist halt natürlich, dann wird das nicht interpretiert als unhöflich. Was als unhöflich interpretiert wird, ist dann, wenn man Sachen nicht ausspricht. Mhm. Wenn man so um den heißen Brei herumredet, weil man das Gefühl hat, dass die Person vielleicht nicht aushält oder so. Und das ist einfach eine andere Mentalität. Das ist nicht besser, das ist nicht schlechter. Aber ich glaube, nach meinen 3 Jahren in Australien bin ich zu einem Mischwesen geworden. Mhm. Und auch die Medien, die ich konsumiere, die hier auch nicht wirklich konsumiert werden, das ist dann einfach schwer, über also Sachen zu reden, die man wenn man einfach nicht dieselben Sachen hat, die man teilt und über die man lachen kann oder zusammen weinen kann oder sonst was, ist es nicht so leicht.
Hast du irgendeinen Plan für dich, wie du diesen Konflikt für dich auflösen kannst? Oder ist das so ein, okay, dieses Rad rollt jetzt einfach noch ein bisschen bergab so und mal gucken, wann es mal zum Stehen kommt von alleine? Wie löst du das für dich?
Das ist für mich so eine Art overarching Plot, also eine Art Story-Arc für mich.
Sehr gut.
Dieses Belonging zu finden. Und das hat, ich fand es immer sehr, also das hatte vor allem auch angefangen, als ich in Australien war. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, so, scheiße, ich bin gar nicht mehr witzig. So, irgendwie.
Die Leute haben nicht mehr gelacht, wenn du Dinge gesagt hast?
Also überhaupt nicht, weil also ich konnte auch das australische Englisch noch gar nicht. Und ich habe auch, also ich war auch viel zu langsam. Ich habe überhaupt nicht gerafft, wer sind diese Celebrities und was ist das Wort und was ist ein Stick in the Mud und ich habe es nicht gerafft so. Und ich muss doch immer fragen und irgendwie, und teilweise ist natürlich, wenn man halt ich weiß nicht, jeden, all jeglichen Humor übersetzt in eine andere Sprache geht halt sehr viel von.
Ja, ja.
Das heißt, ich wurde immer so komisch angeguckt oder sonst. Ich habe es einfach, es hat ein bisschen gedauert und dann hatte ich so eine Identity Crisis auch. Aber es war okay, ich habe es überlebt. Ich habe dann dort auch sehr viel Improv gemacht und also so in Comedy-Kurse und so. Nicht deshalb, aber einfach, weil es mich allgemein interessiert. Und das Belonging war schwer, weil ich die einzige in meiner Altersgruppe war in meinem Art Department und die anderen Leute in meiner Altersgruppe eher so in Production waren und Community Management. Und da der Arbeitsalltag leicht anders war, obwohl wir so ein kleines Indie-Studio waren. Und ich habe dann immer noch gedacht so, ich weiß nicht genau und ich möchte gerne irgendwie zu diesen coolen Kids gehören. Und dann habe ich es natürlich übertrieben mit diesem, also das kennt man ja, wenn man irgendwie dieses Try-Hard hat und sich so reinzudrücken. Und das war einfach voll peinlich. halt versucht so meine Nische zu finden und sowas, klar. Während ich aber gedacht hatte, dass ich eigentlich eh nichts habe, was ich zu beitragen kann und die Sachen, die ich weiß die sind nicht relevant oder die bringen halt nichts in Australien oder die verstehen sie nicht oder die kann man nicht übersetzen. Und das war für mich dann so, ich hatte das Gefühl, ich kann eigentlich gar nichts beitragen. Und das war nicht wahr. Ich habe das tatsächlich so runter reduziert und hatte irgendwie einfach gedacht, ich weiß es nicht. Also es war einfach sehr schwer, mich angekommen zu fühlen. Und in diesem Zuge dachte ich dann auch so, vielleicht, ich bin vielleicht auch zu extrovertiert für diesen Art-Job, wo ich so vor dem Tablet sitze und ruhig bin und irgendwie malen muss, während die anderen halt Sprüche klopfen. Und ich, also auch arbeiten, klar, aber so eine andere Art von Arbeit haben, sehr viel kommunikativer und personenbezogener. Und ich dachte, vielleicht ist das eher meins. Und dann hatte ich angefragt, ob es denn noch Produktionskapazitäten gäbe, wo ich vielleicht auch Producing machen könnte. Und dann kam halt hartes Nein und wir brauchen dich als Artist, okay. Oh. Und dann dachte ich halt, okay, gut, dann mache ich es halt anders. Dann habe ich halt ein Kunstkollektiv gegründet in Australien, also das ich dann Charlie Red genannt hatte, weil wir uns, ich hatte so mit so ein paar anderen Artists darüber gesprochen und ist das praktisch geplant gehabt. Oh, wie hieß der Pub? Also wir hatten uns in so einer Bar oder einem Café getroffen und das hieß Charleston, ich habe es vergessen. Daher kommt Charlie und Red kommt, weil Rot mein Lieblingsfarbe ist. Ich dachte, das ist mein Baby. Ich muss das
jetzt leiten. Sehr gut.
Deswegen nenne ich das jetzt Charlie Red. Charlie, weil wir uns in dieser Bar getroffen hatten, um darüber zu sprechen, und Red wegen mir. Und dann hatte ich halt da so eine ganze Logo-Identity und so gemacht. Und dann hatten wir angefangen, uns ungefähr einmal im Monat bei meinem guten Freund Louis, SK Louis, in seiner Bar, Bar SK, sehr berühmte Art- und Videogames-Bar damals, die es nicht mehr gibt, aber damals in der Smith Street in Collingwood zu treffen. Und dann sind wirklich alle möglichen Artists von weit her so aus Melbourne und Umgebung so immer angereist, um in dieser Bar sich so zusammen zu quetschen und mit so ein paar Bier halt auf mit so einem Projektor halt, sich so ein paar Talks von den Artists anzugucken. Also die Leute haben dann so aus eigenen Stücken, komplett ehrenamtlich, so total toll, so Talks vorbereitet über sowas wie Freelancing, Finanzierung und Verträge, bla, oder Rigging oder Pinsel kruscht in Photoshop und so. Also halt alles Mögliche, was art-related war und das war total süß und es war richtig toll. Und dann haben sich sogar Beziehungen draus entwickelt und zwischen Menschen, also richtig tolle Freundschaften auch ergeben. Wir hatten uns teilweise so für Brunch und Sketching getroffen und wir hatten so eine kleine Community und es war richtig schön. Und ich dachte so, vielleicht sind das meine Leute so. Vielleicht ist das mein Belonging. Nur um dann festzustellen, dass das überhaupt gar nicht so mein Zuhause war. Genau, dass ich vom Charakter her gar nicht da so reinpasse. Ich habe einfach nicht gerafft. Und ich war immer so frustriert und ich war auch oft am Telefon mit meiner Mutter und meine Mutter immer so, vielleicht ist Games ja doch nicht deins, vielleicht willst du ja wieder studieren. Meine Mutter immer so voller Pich darauf, dass ich den Master mache, weil sie halt immer so Angst hat, dass man nicht weiterkommt im Leben.
Klar, natürlich,
Und ich habe dir dann erklärt, weißt du, wenn man sich in so Tech bewirbt, das juckt halt keine Sau, was du für einen Zettel in der Hand hat oder mich hat das noch niemand je gefragt. So, das hat sie halt natürlich alte Schule. Und sie hat immer so, ja, vielleicht möchtest du auch, vielleicht, ich weiß nicht, Medizin, das hat dir doch früher so gefallen. Und dachte ich so, ich habe auch keine Lust, so diese eine alte Studentin da zu sein, zwischen all diesen neuen Barbies, die da so drin sitzen. Und
Barbies.
Ja, diese super sportlichen Medizinstudentinnen oder was.
Ja.
Dachte ich so, boah, keine Ahnung, ob ich das schaffe, so rein vom Selbstbewusstsein her.
Ja, ja.
Und so, und dann, ich weiß nicht, und dann war ich eh damals in Australien und keine Ahnung, wir hatten oft solche Gespräche, die zu nichts geführt hatten. Das Collective hat sich, glaube ich, so ein bisschen im Sand verloren. Ich bin ja auch umgezogen und dann war Corona und es hatte sich ja viel dann also
ja,
nicht
ja.
mehr mhm. ergeben können. Aber es war dann interessant zu sehen, okay, das ist es vielleicht gar nicht und ich weiß nicht, ich musste Corona dann überleben und hatte dann auch festgestellt, wie soll ich sagen, natürlich hatte ich auch aus der Uni viele Online-Freunde auch noch behalten und wir haben unsere eigenen Discords, das ist auch immer super süß und wir haben uns immer noch ganz als ganz enge Freunde so. Aber es ist ja nicht so, dass, als hätten wir die Möglichkeit, jeden Tag abzuhängen. Also wir sind natürlich remote befreundet und das reicht halt nicht. Und dann war ich in Amsterdam, ich war erst in Berlin und habe gefreelanced und dann war ich in Amsterdam und habe gefreelanced und die ging es furchtbar und ich habe das so gehasst und so und ich war mal so alleine und dann war ich wieder am Telefon mit meiner Mutter und dann hat sie schon wieder dieselbe Frage gestellt, ja gut, das kann doch nicht sein, dass es nichts anderes gibt, was dich irgendwie interessiert. Und dann zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben habe ich mich getraut, das auszusprechen. Was mich neben Games eigentlich, was mich wirklich interessiert. Also Games habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich sonst keine Ahnung hatte, was ich tun sollte, weil ja. ich im Land war und keinen Plan hatte und nicht, weil ich dachte so, wow, ich werde Spieleentwickler, sondern mehr so, ja, ich bin eh Nerd und ich weiß auch nicht, mir egal. Ich glaube, ich war so ein totales, so ein Grunge-Goth-Kid irgendwo mhm, auch so. Deswegen so, ja, okay, probiere ich jetzt. Und das war halt wie so ein aktiver Traum für mich. Aber in Amsterdam, damals auf der Couch, wo ich dann so krass gefrustet war mit diesem anstrengenden Freelance und diesem furchtbaren Alltag und hat sie das dann gefragt und dann dachte ich so, jetzt muss ich es dir sagen. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du, Mama, das Einzige, was mich eigentlich so richtig interessiert, ist Schauspiel.
Ja.
So für
ja.
Film und Fernsehen. Und ich weiß aber nicht, was ich damit machen soll. So, jetzt weißt du es. Und dann kam von ihr so, okay, immerhin haben wir jetzt was gefunden, was dir nicht komplett scheißegal ist. Und ich saß mit dem Hörer so und ich dachte so, okay, oh mein Gott, weil ich dachte so, ich wollte jetzt nicht schon wieder mit irgendwas, ich weiß nicht, ich hätte auch mit Ausdruckstanz kommen können oder so. Und ich hatte halt einfach Angst, dass wenn ich das jetzt sage, Schauspiel, dass es schon wieder so eine total verrückte, artsy Richtung ist. Wo ich nie hinkomme, wo es super schwer ist, Geld mitzumachen, oder es ist halt nicht so eine sichere Berufsrichtung wie, also Anwältin zu werden oder sonstiges, klassisches, klar. Und ich hatte deshalb auch total Angst, ihr davon zu erzählen, nicht, weil sie es nicht unterstützen würde, sondern mehr so, weil ich eh schon so der komische Outlier, der seltsame Nerd in der ganzen Familie bin. Weil ich diese erfolgreichen Cousinen habe und Cousins und die alle super bodenständig sind, die schon verheiratet sind und Kinder haben und ihre Häuser gebaut. Das ganze schwäbische Häusle bauen ja, halt.
Na klar, total, ich
das, ganz genau. Und das ist halt meine Verwandtschaft. Und ich bin so die halt so nach Australien zieht und irgendwie Spiele, keine Ahnung. Meine Mutter spricht nicht mal Englisch. Also deswegen meine ganze Verwandtschaft, keine Ahnung, was ich mache so. Ich bin auch nie da und deswegen war das halt so, ich wollte halt nicht noch schlimmer abdriften in dieses komische, ja, sie wird nie Geld verdienen, sie wird Single sterben, sie wird halt keine Ahnung so. Und es macht sie irgendwie, was kommt als nächstes, kommt Zirkustöpfern, keine Ahnung. Also das war, ich hatte so Schiss, das ist jahrelang, ich habe mir auch gedacht, jahrelang, dass ich das eh nicht schaffe, dass ich vielleicht einfach nicht modelmäßig genug aussehe, dass ich das nicht packe, dass ich vielleicht schon zu alt bin so. Mhm. Und dann war ich einfach sehr geschockt, positiv geschockt davon, dass meine Mutter halt gesagt hat, weißt du was, probier's halt mal. Und wenn es nicht klappt, dann kannst du es abhaken. Dann ist es von der Seele und dann sagst du, okay, cool, nächstes. Alles klar. Und du wirst nicht dein ganzes Leben damit verbringen, da innerlich herzzerbrochen drüber zu sein. Zu sagen so, scheiße, ich wollte das eigentlich immer haben und ich wollte es immer machen, aber ich habe es mir nicht erlaubt. Ich habe es nicht versucht, weil ich es im Keim erstickt habe, in der Angst ja. erstickt habe. Und hey, wenn es klappt, cool, aber ne? Und sie meinte dann aber noch so, wir müssen es aber nicht unbedingt direkt der ganzen Verwandtschaft erzählen. Und ich so, ja, okay, es bleibt erstmal unter uns. So, okay, cool. Oh mein Gott, habe ich mich gefreut.
Das heißt, du hast das jetzt auch, du hast das ganz vorhin mal in einem Nebensatz gesagt, du hast jetzt in Berlin dann auch irgendwas mit Schauspiel angefangen. Da hast du irgendwas hast du so angedeutet, stimmt das?
Richtig, genau. Also ich habe dann auch in Amsterdam angefangen, Improv- und Schauspielkurse gemischt anzufangen und war dann auch schon, ich bin dann auch nach Berlin gezogen weil ich dachte, dass ich hier halt als Muttersprachlerin natürlich mehr Chancen habe. Und ich mir so für Academies in London, natürlich würde ich halt viel lieber in New York City oder so studieren und sowas machen, Schauspiel machen. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich es sofort machen und alles liegen lassen. Habe leider das Geld nicht.
Ja.
Und deswegen kann ich das halt nicht. Aber ich dachte, ich gehe mal nach Berlin, weil ich in Amsterdam dazu nicht die Möglichkeiten habe und weil ich weil Amsterdam auch nicht so lebendig ist wie Berlin.
Ja. Entschuldige, ich hole immer nur Luft, aber dann redest du weiter und es ist immer so interessant, ich will dann auch nichts sagen. Deswegen ignoriere das bitte. Was wolltest du sagen?
Nee. Genau, und ich wollte nur sagen, deshalb bin ich halt nach Berlin und habe dann dort meine, also auch deutschsprachigen Schauspielkurse angefangen. Ich musste kurzzeitig eine Pause einlegen aus so Job- und Finanzgründen und sonstigen Gründen, aber habe auch große, starke Intentionen, das wirklich so gut ich kann zu vertiefen. Ich habe jetzt Equipment gekauft und angefangen, meine eigenen Sachen aufzunehmen, weil das so eine Art, ich das so auch, also Games jetzt nicht total abandonen möchte, auf keinen Fall.
Klar.
Das ist halt auch irgendwo meine Karriere und auch mein Einkommen und so weiter, und ich meine, es ist mir auch wichtig, aber es ist für mich auch unendlich wichtig, da so eine Art Leidenschaft zu haben, so ein Feuer zu haben, was jetzt auch nicht unbedingt mit meinem Einkommen zu tun hat. und das hat, das fühlt sich so kathartisch an, es fühlt sich so gesund und heilend an, so eine Art richtiges, so eine Passion zu haben, so ein Hobby zu haben, wo man so richtig, also ich bin richtig obsessed, also ich bin richtig,
cool.
Also das ist für mich echt so wichtig. Und deshalb bin ich dann von Amsterdam zurück nach Berlin gezogen, so richtig schnell dann auch. Also ich wollte es wirklich so schnell wie möglich anfangen, und dann hatte ich so ein crazy Couchsurfing, bis ich dann jetzt diese Wohnung hatte und jetzt auf dieser Yogamatte sitzen kann, damit ich hier sein kann für diese Kurse. Mache aber natürlich noch Games, klar.
Und da schließt sich der Kreis, ne? Weil wir haben begonnen mit der Yogamatte und wir enden fast mit der Yogamatte. Es gibt nur eine Sache, die will ich gerne auf dein Radar ziehen. Keine Ahnung, ob das für dich interessant ist, aber ich hatte den Gedanken, als ich dir zugehört habe, dann dachte ich mir, Mensch, es kann nicht schaden. Im besten Fall hilft es vielleicht sogar oder zeigt dir nochmal was Neues auf, und zwar Folgendes. In Berlin, ich habe da ja 8 Jahre lang gelebt, bevor ich jetzt im Dezember nach Hamburg gezogen bin. In Berlin gibt es eine ganz aktive, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt erst langsam wieder vom Corona-Schlaf erwachende Stand-Up-Szene. Und jetzt kommt's. Diese Stand-Up-Szene, man kann davon halten, was man möchte von deutschen Stand-Up, aber es gibt eine sehr, jetzt sage ich es auch mal so, wie du es sagen würde, eine Welcoming Comedy-Szene, weil mir gerade das Deutsche nicht einfällt, die besonders offen ist für, ich sag mal, Anfänger und Anfängerinnen. Da gibt es regelmäßig so Comedy-Abende, und wie gesagt, lassen uns jetzt alle mal nicht von dem Wort Comedy abschrecken, weil das im Deutschen, in der deutschen Comedy-Kultur ganz schön also durch den Matsch gezogen wurde. Aber da gibt es so Abende, da können sich dann Leute auf die Bühne stellen und einfach ihren 4-minütiges Mini-Programm abfahren. Und das Tolle ist, alle Gäste wissen, hier sind heute nur Anfänger und Anfängerinnen unterwegs. Das heißt, entsprechendes Wohlwollen wird der Bühne entgegengebracht. Und dann dachte ich mir so beim Zuhören, du bringst ja offenbar gerne Menschen zum Schmunzeln und zum Lachen. Du bist extrovertiert und Stand-Up hat ja auch was von Schauspiel. Vielleicht ist das zusätzlich zu all dem, was du gerade erzählt hast, noch so ein Ding, ein Weg, den du mal entlangfahren könntest. Vielleicht ist das ja eine Idee.
Total. Ich war auch schon öfter auf der Bühne. Und,
ach, mega, guck mal.
Mit Theaterleuten gewohnt und Comedy-Leute auch gedatet und so. Und ich meine, genau, also das ist für mich einfach auch so eine Welt, die ich schon immer also als Hauptwelt haben wollte. So.
Ja,
und
cool.
Aus dieser, sag ich mal, eher introvertierteren, so nerdigen Welt halt heraustreten wollte, so, weil ich das auch lange nicht verstanden habe. Ich habe halt, ich glaube, es ist ganz natürlich und ganz normal, sich selbst über die Jahre kennenzulernen, verstehen zu lernen, und um auf das Thema Belonging zurückzukommen, also um das auch, das kommt ja praktisch zusammen hier. War halt so, genau, ist es so mein Quest, so dieses Zuhause zu finden mit Menschen, die sich halt, mit denen ich mich halt auf einer Wellenlänge fühle, die aber halt auch am selben Ort sind mit mir.
Ja.
Und meine neuseeländische Freundin, die auch, sie ist Produzentin bei Wetter Workshop. Und sie und ich, wir kennen uns halt schon seit Jahren. Okay, fühlt sich schon so an, sind sehr gute Freunde, genau. Und sie hatte vor einer Weile das was gesagt, wo ich dachte, oh mein Gott, das habe ich so noch nie gesehen. Und zwar meinte sie so, sie und ich, wir sind uns sehr ähnlich, also vom Charaktertyp auch und von dem, was wir machen. Und sie meinte so, wir hätten in der Schulzeit eigentlich, also wir waren nicht so die Game-Nerds, wir waren die Drama-Nerds, also die Theater-Nerds, also ja, das ja. Schauspiel-Theater-Nerds. Und wir hätten eigentlich so Drama-Theaterkurse gebraucht. Und ich hatte das an der Schule, war natürlich im Süden, Schwabenland, auf keinen Fall, halt, gab's gar nicht. Und dann war ich so, oh mein Gott, das ist die Art von Sorte, Geschmacksrichtung von Nerd, die ich eigentlich bin. So, das ist mir noch nie aufgefallen. Und dann habe ich das. Und das ist so eine Art Belonging, dass ich, wo ich mich super zu Hause fühle, über Mega Filme cool. zu reden, über Schauspieler zu reden, genau, auf jeden Fall. Selbstverständlich ist mir die Kunst in Videospielen noch über alles wichtig ja. und mir kommen auch die Tränen, wenn ich daran denke, wie viel mir das, wie es mich bereichert hat als Kind, wie sehr es mir auch dieses Zuhause gegeben hat, so diese Kunst, diese Emotionen, so als Kind, als ich zu Hause sah, rumsaß alleine und nichts zu tun hatte auf dem Land und dachte so, ich spiele jetzt dieses Spiel und es hat mich so bereichert. Mir solche Dimensionen gegeben an in Emotionen, an Atmosphäre, an Worldbuilding und so weiter. Das war für mich alles wert. Es hat so mein Gehirn gefüllt und das ist auch was ich natürlich auch weitergeben möchte. Aber Schauspiel ist, muss ich sagen, so mein brennendes Herz.
Das, mein Gott, das ist ja spannend. Das heißt, wir haben uns jetzt in Anführungszeichen kennengelernt an einem Punkt in deinem Leben, wo gefühlt kurz davor ist, ein neues Kapitel aufgeschlagen zu werden. Das mit der Bühne und all dem, was du gerade beschrieben hast. Es ist hochspannend, Ruth. Und ich freue mich ganz doll, dass du jetzt in der etwas mehr als einen Stunde mal mich und die ganzen Menschen da draußen hast einblicken lassen in dein Leben und was da gerade alles so abgeht. Ich hatte ja keine Ahnung. Also ich hatte ja hier ein Papier vor mir. Da waren sehr viele Dinge drauf gestanden. Über die meisten haben wir gar nicht gesprochen, aber es ist auch ganz egal. Aber es ist jedes Mal und gerade auch bei dir immer wieder spannend zu merken, was zwischen den Zeilen wortwörtlich dann alles noch zutage kommt. Ich kann dir einfach nur ganz aufrichtig sagen, danke für diese Offenheit und für diese Geschichten und also wow, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Oh, danke dir. Ja, ich habe mich auch super gefreut, ich fand das super lieb.
Schön.
Ich fand das Gespräch super angenehm. Ich finde es immer super spannend, einfach über, ich weiß nicht, was Neues, also vor allem auch Leute kennenzulernen, auch mal dich kennenzulernen und Samson, Samson erzählt zu bekommen. Und ja, ich weiß nicht, ich hoffe, man trifft sich auch mal wieder. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mal bei der nächsten Amaze wieder in Berlin sein
wirst. Oh, ja. Also ich kann dir sogar sagen, weil die Amaze ist ja erst leider wieder nächstes Jahr, aber ja. Ich habe hier eine Reihe von Menschen in meiner Okay Cool Gästeliste, die ich gerne mal sprechen würde, die aber alle ein schlechtes Mikro haben. Und das sind die Leute, die besuche ich dann in Berlin und quasi treffe sie alle nacheinander und mache mit ihnen Gespräche vor Ort, weil ich dafür auch Equipment habe. Und wenn du magst, dann werfe ich dir dann einfach mal eine lustige Zeile rüber, sobald das wieder ansteht, vielleicht im August oder im September. Und dann können wir mal gucken, ob es klappt. Das würde mir nämlich auch freuen.
Perfekt, sie klingt top. Super.
Mega
okay,
toll.
Okay, cool.
Ja, du weißt es.
Was?
Es ist einmal der beste Name der Welt. Leute machen Schleichwerbung, ohne es zu wissen. Ich bin so stolz.
Genius, fantastisch. Ja,
danke, danke. Danke, danke. Ja, also, dann würde ich sagen, beenden wir das hier. Ich winke dir zu und danke dir wirklich von Herzen nochmal für alles, für diese Stunde plus. Und sag einfach mal bis bald, Ruth.
Herzlichen Dank, ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
Tschüss.
Bis dann, tschüssi.
So Leute, ich würde sagen, Feierabend für mich und für euch vielleicht einen schönen neuen Start in den Tag, ein frohes neues Jahr, fröhliche Weihnachten und danke für Ostern, je nachdem wann ihr das im Jahr, am Tag, wann auch immer hört. Ich danke euch sehr für eure Ohren und das, was sie so verrichten, nämlich zuhören. Falls ihr, wie schon zu Beginn der Folge erwähnt, noch Lust habt, knapp 5 Euro im Monat loszuwerden und dafür ein wahnsinniges Podcast-Programm als Dankeschön zu erhalten, der Steady-Weg befindet sich in der Folgenbeschreibung. Ansonsten auch der Hinweis darauf, dass ihr Okay Cool mit Sternchen bewerfen könnt bei iTunes, bei Spotify und sonst wo. Darüber freue ich mich, darüber freut sich der Algorithmus, der dann wiederum diesen Podcast anderen Menschen, Satz vergessen. Egal. Sternchen bedeuten, Leute sehen den Podcast und das wird diese Leute glücklich machen. So, es liegt in eurer Hand. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir hören uns am Sonntag wieder. Tschüss.